Hengstmann, der Podcast.
Folge 206. Hormus ist, wenn man trotzdem lacht.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Lucke und Hengstmann, der aktuellsten Ausgabe eures Lieblingspodcasts über Politik mit einem kleinen Augenzwinkern. Und natürlich wie immer dabei, darum heißt der Podcast auch so, in Berlin, Tillmann Lucke, der Kabarettist. Grüß dich, Tillmann.
Grüß dich, Kabarettist Sebastian Hengstmann aus Magdeburg.
Ja, und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Donald Trump will jetzt Friedensverhandlungen eingehen. Er sagt, pass auf, das mit der Straße von Hormus, das hat er so nicht gewusst. Er wusste das ja nicht, dass da diese kleine Meerenge ist. Heißt der Persische Golf eigentlich noch Persischer Golf oder heißt der jetzt auch schon amerikanischer Golf?
Auch schon Amerika, also jeder Golf ist der Golf von Amerika.
Genau. Und da ist so eine ganz, 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 ganz kleine Meerenge, so eine Spitze und da müssen die Schiffe so eine Kurve fahren. Und das liegt blöderweise da direkt am Iran.
Ja, kann man das Land nicht abbaggern da, also dieses Oman oder wie das da heißt?
Stimmt, da ist noch gar keiner drauf gekommen.
Ja.
Du, sag da nicht so laut, nicht, dass der Trump auf Ideen kommt. Naja, pass mal auf. Also, es gilt ja bei Donald Trump die Regel, er wird doch wohl nicht erhat. Mhm. Also, du kannst gar nicht so blöd denken, wie der Mann das umsetzt. Und jetzt will er wohl in Friedensverhandlungen gehen, und hat aber der Iran gesagt, nö. Aber, ich habe jetzt heute gelesen...
Er hat, glaube ich, sogar gesagt, wir verhandeln schon, und Iran hat gesagt, nee. Also,
ah ja, okay. Ja, gut, das weiß man ja.
Vielleicht haben die eine KI ans Telefon gesetzt, oder so, irgendwie so ein Pranker, weißt du, so einen so, ja. Hallo, ich bin der iranische Obermullah. Ja.
Du, bei Trump würde es ja reichen, wenn sich da einer hinsetzt und macht...
würde bei mir auch reichen. Aber es ist, wir haben jetzt hier Witze über die arabische Sprache gemacht, und die wird in Iran ja gar nicht gesprochen. Also...
Stimmt, was sprechen die da? Persisch, ja?
Persisch, Farsi.
Farsi, stimmt. Das ist sogar, ist das,
das
nicht
klingt
sogar
ganz, ganz hübsch.
Na, ist das nicht sogar ziemlich nah verwandt mit unserer Sprache? Also so, also zumindest verwandter als das Arabische, ne?
Also da bin ich jetzt überfragt. Also ich würde mal sagen, das Holländische ist leider verwandter.
Das ist richtig, aber ich habe ja mal 17 Semester Sprachwissenschaften studiert und okay. Ich glaube, der sogenannte indoeuropäische Sprachraum reicht, also Arabisch gehört auch zum indoeuropäischen Sprachraum, aber ich glaube, das geht noch irgendwie
an. Ja, aber wenn das so ist, was gehört dann eigentlich nicht zum indoeuropäischen Sprachraum? Also, ja, das gehört auch noch zu, ach, das nehmen wir auch noch mit.
Dann ganz einfach.
Die Ungarn.
Ungarisch. Ungarisch zum Beispiel. Und das merkt man ja mit jeder Pore dieses Staates.
Ja, stimmt.
Der indoeuropäische Sprachraum hat, glaube ich, weltweit 4 Milliarden Sprecher oder so, keine Ahnung. Weil Indien zählt ja auch mit dazu, wie heißt die schon? Hindu heißt die Sprache.
Hindi.
Während ja zum Beispiel das Mandarin zählt eben zum Beispiel nicht dazu.
Ja, okay.
Oder das, ich weiß gar nicht, gibt es Japanisch als Sprache? Ist das eine Sprache? Japanisch? Ja, schon.
Ja.
Oder?
In Japan gibt es so die Hochsprache, die eigentlich das ganze Land abdeckt, anders als in China. Also da ist sozusagen die Hochsprache eher zwangsweise übergestülpt worden, aber...
Genau. Ich weiß gar nicht, ob das Mandarin ist oder ob das so eine Mischung aus Mandarin und Kantonesisch ist, keine Ahnung.
Bis nächste Woche hast du das gefälligst nachgearbeitet.
Gut. Ja, aber das wollten wir jetzt gar nicht sagen. Also die Straße von Hormus ist noch gesperrt, wobei jetzt ich heute gelesen habe im Spiegel, dass der Iran jetzt Lösegeld von bis zu 2 Millionen pro Schiff verlangt. Und
was macht man dann? Also okay, 2 Millionen, hier hast du 2 Millionen, dann kommt das Schiff durch und dann kommt die Mine und bumm.
Und wird trotzdem abgeschossen. Und dann, ja, wieso, wir eigentlich gesagt, wir schießen nicht ab, wir haben nur gesagt, wir wollen 2 Millionen haben. Ja, keine Ahnung. Ja, Trump ist geputint worden, sag ich mal. Ja? Trump hat ja gerechnet, ähnlich wie in Venezuela und so, dass einmal bam, 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 die Scheiße ist erledigt. Aber die blöden Perser haben sich halt gewehrt. Ne?
Ja, also das... Ja, was sollen wir jetzt machen? Aber immerhin, Iran ist noch einträchtig mit der Weltgemeinschaft. Und zwar gestern gab es eine Abstimmung in der UNO-Vollversammlung. Das sind ja immer die besten Abstimmungen. Also die UNO-Vollversammlung hat da wirklich immer die Menschlichkeit für sich gepachtet. Und da wurde
natürlich
jetzt die Sklaverei als das schlimmste Verbrechen der Menschheit quasi gebrandmarkt. Und da
ja, das ist ja krass.
Haben also echt? Weit über 100 Staaten, also die nötige Mehrheit, haben dafür gestimmt, unter anderem eben Iran, und dagegen haben gestimmt die USA und Israel und Argentinien.
Die USA?
Naja, also jetzt die Frage, was ist das größte Verbrechen der Menschheit? Da hat man vielleicht als Deutscher so eine ganz spezielle Meinung, die man aber
du zum Beispiel, für dich ist es klar, für dich ist es klar, für dich ist es die grüne Jugend.
Ja, so. Und für dich ist es dieser Podcast.
Nö. Also unter den Top 3, ja, ja, aber...
Okay, aber sozusagen, es ist dann auch, wenn man sich diese Länderabstimmung weiter anguckt, also sozusagen Russland ist natürlich auch der Meinung, dass die Sklaverei da schlägt. Also jeder, der irgendwas zu verbergen hat, hat so abgestimmt. Und es ist
wie haben wir abgestimmt?
Na, wir haben uns enthalten und zwar alle, also die gesamte EU hat sich enthalten.
Warum?
Na, weil es eben nicht das schlimmste Verbrechen ist.
Ach so, ich dachte jetzt, weil wir immer noch irgendwie Sklaverei mögen.
Es geht wirklich um den Superlativ. Natürlich kann man sagen, wir sind gegen Sklaverei.
So, dann haben wir uns das gerade komplett missverstanden. Entschuldigung, ich dachte, es geht jetzt darum, ja, okay.
Wir sind gegen Sklaverei, das hat die UNO ja schon 100-mal gesagt. Es gibt ja auch den Welttag und so weiter. Aber es geht drum, und das ist natürlich Absicht gewesen, es geht natürlich darum, den Holocaust zu relativieren.
Ah, verstehe. Und wieso haben wir uns da nur enthalten?
Naja, das ist
dann
halt
hätte
immer
man ja
dieses,
auch mit Nein stimmen können.
Aber das ist immer dieses von der Formulierung her. Man kann jetzt eben nicht, wie es bei dir jetzt angekommen ist, nicht dagegen stimmen, dass die Sklaverei schlimm war. Also
ja, gut,
das
okay,
ist immer die diplomatische Lösung, die man da wählt. Ja. Aber es ist halt
ich
einfach...
Habe mich enthalten, ich habe mich enthalten und jeder weiß, dass ich dagegen war.
Ja, aber es zeigt halt, wie die Mehrheit der UNO tickt. Das sind keine Demokraten, das sind keine guten
natürlich
Menschen.
Nicht.
Das sind fast die Hälfte sind Botschafter von Autokratien.
Darf ich hier mal eine ganz provokante Frage stellen?
Ja.
Ich glaube, die Mehrheit der Menschheit, auch in demokratischen Staaten, sind keine Demokraten. Sonst kann ich mir, übrigens, kurzer Einschub, heute neue Wahlumfrage rausgekommen für Sachsen-Anhalt, AfD jetzt auf 38%. Allerdings von News in Auftrag gegeben, also durchgeführt von INSA. Aber es wird von Umfrage zu Umfrage ein Prozent weniger. Also das heißt, von mir aus können die noch ein paar mehr Umfragen machen.
Ja, also ich würde aber nicht jede Woche gern über die neueste Umfrage reden wollen. Sagen
aber
mal
ich.
So. Ja, ich weiß. So, also okay. Das zum Thema aktuelle Weltpolitik.
Nee, geht mir jetzt mal um das Thema Demokraten. Der Mensch an sich ist nicht demokratisch. Die meisten Menschen begreifen überhaupt nicht, was Demokratie bedeutet. Ist zumindest mein Gefühl. Ich meine, wir haben beide Politikwissenschaften studiert und die Grundlage, also in den ersten vier Semestern haben wir erstmal gelernt, was Demokratie ist. Das wusste ich vorher so auch nicht. Also, was es wirklich bedeutet, Demokrat zu sein.
Ja, und was eben einen Staat ausmacht, der diese Prinzipien einhält, da kommt der Rechtsstaat noch dazu. Und das ist ja auch interessant, dass zum Beispiel Deutschland sehr lange Zeit ein Problem mit der Demokratie hatte, weil in Deutschland der Rechtsstaat zuerst kam und dann die Demokratie, während es in anderen Ländern, ja, in Frankreich, umgekehrt war. Und in den USA gleichzeitig. Also das ist schon auch ein Unterschied in der Wahrnehmung, was ist wichtiger. Und sowas wie Reichsbürger, das gibt es ja in Deutschland auch nur deswegen, weil wegen dieser speziellen Situation, dass der Friedensvertrag fehlte nach dem Zweiten Weltkrieg, angeblich, ja, der 2+4-Vertrag ersetzt den Friedensvertrag, das ist eine kleine Neuigkeit für diese Leute, aber dieser Glaube, das Recht, also das ist wie wenn man in so einem, ja, es gab doch mal so einen schönen Donald Duck Comic, übrigens morgen 125. Geburtstag von Karl Barks.
Glückwunsch.
Wie irgendwie die Krone gesucht wird, mit der man der König von Amerika wird. Die muss man sich einfach nur aufsetzen. Und das ist halt dieses, also das steht halt in irgendeinem geschriebenen Gesetz. Das hat irgendeiner mal niedergeschrieben und dann setze ich mir die Krone auf und bin jetzt König von Amerika. Und so ähnlich, also ein bisschen wie Donald Trump es auch tatsächlich tut. Ja, also.
Wie das kenne ich? Wo ist das?
Die heißt, warte mal, der Goldene Helm, glaube ich.
Lustiges Taschenbuch.
Nee, Donald Duck Sonderheft oder Mickey Mouse, oder das ist ja 100-mal wiederholt worden. Ist jetzt nicht so wichtig, ich wollte es nur...
Aber ich kenne das!
Ja, ich weiß. Oder beziehungsweise ist ja eine der bekanntesten Geschichten.
Sicher, dass das nicht in irgendeinem lustigen Taschenbuch auch mal drin war?
Nee. Also,
ich scanne gerade meine Sammlung.
So.
Egal.
Jedenfalls, wir wollen einfach mal ein bisschen weitermachen, damit wir heute mal eine Folge haben, die auch wie üblich eine halbe Stunde geht.
Ja, genau. Ist das jetzt übrigens genau das gleiche Thema, ja? Also das Gesetz sagt, eine Podcast-Folge hat eine halbe Stunde zu gehen.
Ja.
Wir haben, glaube ich, wir haben es mal durchgezählt, drei oder vier Folgen, die eine halbe Stunde gehen. So, egal. Von 206. Egal. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar die Wahl in Dänemark. Frau Frederiksen hat gewonnen, aber es ist keine absolute Mehrheit. Nächstes Thema.
Ja, wie gesagt, die braucht man ja nicht in Dänemark. Es gibt ja die ungeschriebene Regel, also dass man, aber es gibt jetzt die Moderaten sind sozusagen, also es gibt ja die also die Sozialdemokraten, dann die Grünen sind auf Platz 2 sogar, das ist eine Überraschung. Und auf Platz 3 auch die Rechtsliberalen, die heißen Venstre. Venstre heißt auf Dänisch links. Die heißen also, süß. Die sind eine uralte Partei und haben sich früher mal links hingesetzt im Parlament und jetzt sitzen sie halt rechts oder Mitte rechts und heißen aber immer noch die Linkspartei.
Also, warum nicht?
Stell dir mal vor, Heidi Reichenegg will irgendwelche freundschaftlichen Kontakte knüpfen nach Dänemark und ruft dann die Venstre an. Ja.
So, dann halt, der ist erstmal geschockt, weil die ihren Hitlergruß zeigen. Aber okay.
So nicht, aber jetzt gibt es die Moderaten, die sind also zwischen den Sozialdemokraten und den Rechtsliberalen und die entscheiden jetzt, also. Konservative gibt es natürlich auch noch und wie gesagt, es gibt 12 Parteien im Parlament, aber die Moderaten sind jetzt das, was die FDP bei uns jahrzehntelang war, jetzt nicht mehr ist. Und so, da kommen wir zum nächsten Thema.
Ganz kurzer Blick ins Nähkästchen, wie ihr so schön sagt. Vorgestern geisterte ja durch die Presse, Christian Dürr schmeißt hin. Falls ihr nicht wisst, wer Christian Dürr ist, habt ihr erstmal alles richtig gemacht in eurem Leben?
Und wir haben es leider falsch gemacht, wir wussten es
ja.
Leider.
Genau, naja, aus beruflichen Gründen. Ich lasse mich inzwischen jetzt auch jeden Abend bedauern vom Publikum, was wir aus beruflichen Gründen alles so durchmachen müssen.
Ja.
Ist im Moment noch der er ist der Bundesvorsitzende der FDP, Punkt. Im Moment, weiß ich nicht, müssen wir jetzt nicht
FDP bewerben. Müssen wir auch kurz erklären.
Genau, FDP ist eine sogenannte liberale Partei. die Buchstaben stehen für fast 3%. Mhm. Das war vor einem halben Jahr noch lustig. Inzwischen nicht mehr, weil die ja, also in keiner Wahlumfrage, und du weißt, ich habe einen Fetisch für Umfragen,
ja.
Wird die FDP noch extra aufgeführt. Also egal, also jede Umfrage, die jünger ist als 3 Monate, wird die FDP nur noch unter Sonstige geführt. Egal,
ja, also das wird halt dann gemacht, sobald die bei 3% landen oder bei unter 3, weil man dann das statistisch nicht mehr rechtfertigen kann. Also das ist kein böser Wille von den Umfrageinstituten.
Natürlich nicht, das ist einfach, die FDP ist inzwischen ein statistischer Fehler. Also eine Fehlertoleranz, genau, sie ist eine Fehlertoleranz.
Ja, und das Schlimme ist, wenn die bei 0% liegt, dann weiß man nicht, hat sie jetzt plus 3% oder minus 3%.
Stimmt. Also wenn die jetzt noch irgendwer wählt, wird das quasi abgezogen.
Ja, so.
Ja, nee. Also Christian Dürr hat jetzt logischerweise, das ist der direkte Nachfolger von Christian Lindner, war ja auch sein letzter Generalsekretär, glaube ich.
Sein letzter Fraktionsvorsitzender.
Oh, okay. Und hat jetzt hingeschmissen.
Ja.
Und der Aufschrei war... Ja, ungefähr so. Ja, also es interessiert keine Sau. Ja, es hat sich auch niemand für Christian Dürr. Ich weiß nicht mal, ob das ein verkehrter Typ ist. Hast du den mal reden gehört oder so? Ist das eine Schnarchnase, eine Schlaftablette?
Ja, nee, schon eher. Doch.
Ja, doch. Na, FDP, echt.
Hat kein
Profil. Ich dachte, da gibt es so kernige Typen.
Na, die kernigen Typen waren Westerwelle und Lindner. Und alle und im wirklich negativen Sinne ist es Kubicki. Davor war es Möllemann. Aber alle anderen und die Strack-Zimmermann, da bin ich ja doch großer Fan von, aber alle anderen sind nicht kernig.
Wie heißt denn hier die Drohne Willi da aus deinem Heimatland, den sie in der Heute-Show immer verarscht haben?
Den habe ich schon lange nicht mehr gehört. Der heißt, weiß ich nicht. Also,
ja, aktive Heute-Show-Gucker wissen, von wem wir reden.
Aber, ja, den sollten sie mal nach vorne stellen, aber es gab ja mal eine Kampagne von der Heute-Show, dass der es wird.
Genau. Na, er ist ja heute schon dankbar, hat er immer gesagt, weil er es jetzt irgendwie geschafft hat, deswegen Kreisvorsitzender zu werden oder so. Das hätte er sonst vorher nicht geschafft. Okay, zum Thema zurück. Marie-Agnes Strack-Zimmermann oder wie der liebe Kollege Sonneborn sagte, Marie-Agnes Strack-Rheinmetall, hat jetzt gesagt, pass auf, ich mach's. Und ganz ehrlich, das wäre die Rettung für die FDP, weil ich denke mal, die FDP, also... Als Westerwelle scheiterte und unterging, kam ja so ein Dürr nach Westerwelle, kam ja. Der war aber glücklicherweise Minister. Mhm. Also ein gewisser, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an Philipp Rösler? Das war so ein kleiner, dünner Arzt mit Brille. Mhm. Also nichts gegen die Brille, aber das war so ein Typ, wie wir ihn auf dem Schulhof mit Vorliebe verprügelt haben. Also so ein Nerd, so ein Dödel. Ein Dödel. Es war ein Dödel.
So kann man sagen, ja.
Ja, und da hatte Lindner, also Lindner ist ja, also als er merkte, Lindner ist ja dann als Generalsekretär zurückgetreten, schon vor der Bundestagswahl, weil er wusste, das geht ja alles in die Hose, ist dann in NRW mit 480% in den Landtag gewählt worden und konnte dadurch mit solchen Testikeln, mit solchen angeschwollenen Testikeln quasi zur Bundestagswahl antreten 2017 und damit die FDP, nee, 2021, Entschuldigung, nee, doch 2017, ja, ist die FDP wieder reingekommen, genau. Und hat die FDP mit einem sensationellen Ergebnisrück in den Bundestag geführt und dann auch sensationell in die Regierung, um dann sensationell zu scheitern. Nun hatte der blöderweise keinen Generalsekretär, der kurz vorm Scheitern zurückgetreten ist, um jetzt in Lauerstellung zu liegen und die ganze FDP wieder nach oben zu reißen. Und wenn das eine könnte, dann ist meiner Meinung nach die einzige Politikerin, die ich im Moment an der FDP sehe, die das Charisma hätte, das zu schaffen.
Na, sie hat ja gesagt, sie macht es nur mit einer Doppelspitze und da holt sie sich das Erfolgsrezept von so tollen Parteien wie den Grünen, der SPD, der Linkspartei und der AfD ab. Also
Moment.
Es ist ja nicht so, dass die AfD wegen ihrer tollen Doppelspitze, wegen ihres charismatischen Herrn Chrupalla so beliebt ist. Und bei der SPD brauchen wir nicht drüber zu reden. Und bei den Grünen hat man sowieso
nicht. Wer ist da gerade Vorsitzende?
Banaschak und Brandner, ja.
Schön, dass du sogar überlegen musst.
Ich muss überlegen, ja. Oder bei der Linkspartei, da waren es ja lange Zeit Klaus Ernst und Gesine Lötsch. Also das sind jetzt nicht so die Gründe, warum man die Linkspartei zu wählen hatte.
Ja, aber sind die beiden, also Klaus Ernst ist ja jetzt BSW, ne?
Der ist jetzt BSW.
Aber Frau Lötsch ist noch Linke, ne?
Noch, wir waren kurz davor.
Ich glaube aber persönlich, dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann das halt vorgeschlagen hat, weil, entschuldige bitte, die will halt nicht die ganze Arbeit machen.
Ja, es ist halt eine ehrenamtliche Arbeit, beziehungsweise man müsste eigens per Statut beschließen, dass die Vorsitzenden was kriegen. Wobei, solange sie Abgeordnete sind, und sie ist ja im Europaparlament, also sie hat den Absprung tatsächlich geschafft, da hast du recht, sie ist so eine, die woanders hingegangen ist, wo man noch ein paar Jahre hat. Aber der Dürr zum Beispiel, der ist ja, hat ja kein Mandat und kein Nix. Der ist ja ehrenamtlicher Vorsitzender, beziehungsweise der wird schon jetzt irgendwie eine Aufwandsentschädigung kriegen. Aber jedenfalls, das, ob jetzt eine Doppelspitze der FDP hilft, wage ich zu bezweifeln. Und dazu kam es ja nicht, weil, warum? Montagnachmittag ging groß durch die Presse, also groß im Sinne von uns beiden, der tritt zurück. So, dann denke ich, habe ich erstmal eine Flasche Sekt aufgemacht und alles gut. Und dann, Stunden später, habe ich dann irgendwie nochmal in diese Meldung da reingeguckt. Dann hieß es, nee, also er tritt zwar zurück, aber er verkürzt einfach seine erste Amtszeit, die ja 2 Jahre dauert. So ein Vorsitz, die meisten Parteien haben 2 Jahre. Und da ist aber sozusagen jetzt die neue Wahl vom Vorstand. Und wer tritt wieder an? Christian Dürr. Ja, also.
Er tritt zurück, um wieder anzutreten?
Ja.
Hat der psychische Probleme oder?
Ja, so ein bisschen so wie so ein Bungee-Sprung. Also ich könnte den Bungee-Sprung auch nächstes Jahr machen und auf die Fresse fallen, aber ich mach's schon dieses Jahr.
Und jetzt hat Frau Strack-Zimmermann ihren Hut quasi in den Ring geworfen. Oder sagen wir mal, ihren Motorradhelm.
Ja, so. Sie hat es kritisiert, weil sie das auch scheiße findet oder weil sie auch denkt, ja, der ist vielleicht auch nicht der Richtige. Und es ist so, aber ich kann mir das vorstellen, weil das ist ja eine Einladung. Also wenn man so agiert wie er und sowas ist ja in den vergangenen Jahren immer wieder vorgekommen, dass man als Partei, als Chef von irgendwas nicht sofort gehen will, sondern man geht sozusagen zur Hälfte. Und das ist doch eine Einladung an alle Gegner in der Partei, zu sagen, jetzt machen wir den aber richtig fertig, dann geht der vielleicht nächste Woche. Ja, damit ist niemandem geholfen. Ich denke mir manchmal, es gibt doch so ein Politikhandbuch, Band 1, Lektion 1, was man alles nicht zu machen hat.
Genau.
Und das passiert jeden Tag. Es ist wie,
das hat die SPD geschrieben, ne?
Ja, so, und wenn man ein Amt will, was einem nicht zusteht, dann muss man sich es am Wahlabend einer verlorenen Wahl nehmen, wie damals Steinmeier und Klingbeil.
Genau, das nennt man Steinmeiern, genau.
Ja, und ansonsten geht's nicht. Man muss aber sozusagen, ja, meine Gegner haben Halbrecht, ich trete halb zurück. Das ist immer mit Kapitel 2 verbunden, du gehst dann ganz.
Naja, aber ich glaube tatsächlich, dass das eine Rettung für die FDP wäre, eine Figur wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ob man jetzt politisch mit ihr übereinstimmt oder nicht, das ist ja jetzt immer völlig, wir werten ja Gott sei Dank in diesem Podcast nicht, ja, wir bringen ja nur Fakten,
ja,
aber die hätte den Vorteil, die würde mal wieder in Talkshows eingeladen werden, weil niemand lädt Christian Dürr, ich habe Christian Dürr in keiner Talkshow gesehen, in den letzten.
Ja, und noch schlimmer,
oder vielleicht habe ich ihn gesehen.
Genau, er war drin, aber du hast ihn nicht gesehen, das ist noch schlimmer.
Ich hab's vergessen, so. Ja. Aber die Strack-Zimmermann fällt auf. Sarah Wagenknecht, die fallen auf. Wer nicht auffällt, ist Lars Klingbeil oder Bärbel Baas. Die fallen halt nicht auf. Olaf Scholz ist so wenig aufgefallen, dass er schon wieder aufgefallen ist.
Genau, es gibt immer die Bestätigung der Regel durch die Ausnahme, das ist ja klar. Aber du hast schon recht, also man müsste jetzt, ja gut, sie ist jetzt fast 70, okay, aber das ist, sie ist zumindest, sie wirkt nicht so und sie ist ein Typus, ja, und dazu kommt, sie ist eben vom, sagen wir mal, eher linken Flügel der FDP, den es ja offensichtlich noch gibt, trotz aller Bemühungen von Westerwelle und Lindner, den abzuschaffen. Also das, man muss auch schon sagen, dieser linksliberale oder überhaupt Flügel, der müsste jetzt mal ran. Und ja, da...
Naja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die ist ja auch nicht unbeliebt gewesen in Deutschland. Dass das sogar jetzt nochmal einen schönen Ruck durchs Parteiensystem jagen lässt, vor allem in eine Richtung, die wir uns wahrscheinlich beide wünschen würden. Das könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ja, also das kann schon sein. Und dann kommen ja noch Landtagswahlen im nächsten Jahr. Da geht es ja darum, dass man dann auch nochmal die Länder wiederholt, wo man noch drin ist, also Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen vor allem.
Genau.
Und weiß nicht, wo haben wir noch? Genau, Hessen und Bremen. Ich hatte neulich gesagt, sie sind da noch in 3 Landtagen. Stimmt nicht, es sind 4. Ich hatte Bremen noch vergessen. Also,
nee, du hast 4 gesagt.
Ja, okay. Und
egal.
Die müsste man mindestens behalten. Und Niedersachsen wäre auch noch sinnvoll dazu zu gewinnen. Da waren die auch immer relativ präsent. Und dann aus den Ländern müsste irgendeiner kommen. Ja, da gibt es ja vielleicht noch ein paar, die man entdecken könnte. Aber das ist nicht unsere Sache.
Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich würde es ja auch gar nicht so schlecht finden, wenn die FDP in Sachsen-Anhalt auch im Landtag bleiben würde. Also wenn das jetzt sich bis bis zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt noch hinziehen würde, wäre auch nicht das Verkehrteste.
Ja, und dann wird natürlich die beste Sachsen-Anhalterin aus der FDP, die wird dann plötzlich Vorsitzende, nämlich Cornelia Pieper. Die hätte Zeit.
Nee, hat sie nicht. Ich habe jetzt gerade wieder einen großen Artikel gelesen, die ist doch Vorsitzende von irgendeiner Stiftung.
Ach so.
Und da ist sie also wirklich rund um die Uhr beschäftigt.
Okay.
Nein, also ich muss sagen, die derzeit die FDP-Landesvorsitzende, ich weiß gar nicht, ob sie Landesvorsitzende ist, aber unsere Digitalministerin Lydia Hüskens, die ist schon okay. Mhm. Und auch Landsfrau von Stark, ich glaube, die kommt sogar auch aus Düsseldorf. Also zumindest kommt die irgendwo aus dem Rheinland, wenn man die Reden hört. Egal. FDP, wir sind gespannt, wir werden sehen.
Ja.
Gut.
Chuck Norris zum Beispiel kann jetzt leider nicht mehr FDP-Vorsitzender werden.
Es tut mir leid, ich habe sogar was gepostet. Ich habe sogar, als ich hörte, dass Chuck Norris, falls ihr nicht wisst, wer Chuck Norris war, Chuck Norris war war siebenmaliger Karate-Weltmeister, das bis dato nur Koreanern gelungen, also so ein spezielles koreanisches Karate. Und es ist bis jetzt immer nur Koreanern gelungen und Chuck Norris war der erste Nicht-Koreaner, der Ende der 60er Jahre oder so, oder Anfang der 70er, es schaffte zum ersten Mal diesen Weltmeistertitel dann noch 6-mal holte. Und dann, weil er mit Bruce Lee so gut befreundet war, kein Scherz, übrigens, den Sprung nach Hollywood schaffte und dann in Filmen auftauchte. Zum Beispiel Missing in Action, Teil 1 bis 70. Ja? Mhm. Und berühmt geworden ist er aber wodurch, Tillmann, und das ist jetzt wieder ein Humorpotenzial, was sich hier bietet.
Ja, durch die Witze halt.
Wie kamen die zustande?
Ja, deswegen habe ich es gerade angesprochen. Das interessiert mich jetzt.
Also pass auf. Es gab eine Serie Ende der 90er, so in die 2000er rein, die hieß Walker Texas Ranger. Und Walker Texas Ranger wurde gespielt von Chuck Norris. Übrigens, Hardcore-Republikaner, Trump-Anhänger bis zur letzten Sekunde. Also obwohl der gar nicht so unsympathisch als Typ, wenn du den so ein Interview siehst, aber ich sag mal, war jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte. So.
Ja, aber so gerade so diese amerikanische Szene von Action-Stars, die sind doch alle Republikaner. Also so diese auch die ganzen Bodybuilder und so weiter, alle. Selbst Schwarzenegger, der ja aber sozusagen der linkeste Republikaner ist, den man sich denken kann.
Also das ist kein Republikaner. Der ist da nur reingerutscht, weil er Maria Shriver geheiratet hat.
Genau.
Ah nee, Quatsch, die ist ja die Nichte von Kennedy. Stimmt's eigentlich?
Eine demokratische Familie gewesen. Aber also dieses Draufhauen und dieses doch, sagen wir mal so, die Gehirnzellen relativ wenig beanspruchen, das führt
natürlich
eher zu so einer Partei.
Moment, ja, aber zum Beispiel, also Stallone, wobei ich von dem extrem enttäuscht bin, weil der angeblich einen IQ von 160 haben soll. Wobei Stallone, Hulk Hogan, stimme ich dir völlig zu.
Stimmt,
aber
der ist doch auf dem Parteitag aufgetreten, hat sich das Hemd aufgerissen und es ging nicht mehr so ganz.
Ja, weil er, da auch schon 75 war. Nein, aber zum Beispiel Dolph Lundgren, zum Beispiel, auch ein hochintelligenter Mann. Ja, und der ist definitiv kein, gut, der ist Schwede, aber Schwede? Schwede, ja. Er ist auch kein Republikaner, aber egal.
Wenn er Deutscher wäre, dann würde er nicht Dolph mit Vornamen heißen, sondern...
Ah, da fällt mir jetzt nichts zu ein. auf jeden Fall, Chuck Norris spielte diese Rolle des Walker Texas Ranger und das war, also der war in Texas ein Ranger, also so eine Art Sheriff, Marshal da, also ein Gesetzeshüter irgendwo in Texas auf dem Land und löste alle Probleme im Alleingang. Mhm. Und Conan O'Brien Conan O'Brien, Late-Night-Host, und haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen? Ja, haben wir, ne? Über die Oscar-Verleihung?
Die Oscar-Verleihung haben wir, ja.
Ja, genau. Der die letzte Oscar-Verleihung moderiert hat und sagte, jetzt ist alles super. Der hat, als er in seiner ersten oder zweiten Late Night, das war alles ein bisschen kompliziert bei Conan O'Brien, ich weiß nicht mehr, fing der an, jede Folge, so ein Running Gag, wie bei Harald Schmidt, die dicken Kinder von Landau, fing der an, jede Folge über Walker Texas Ranger zu reden, also über Chuck Norris. Und Chuck Norris kann alles. Alles. Er löst Probleme mit seinem Roundhouse-Kick. Also, das ist, wenn man sich einmal so dreht und dann Menschen wegtritt, so, dass der Roundhouse-Kick oder so. Und so kamen diese Chuck Norris-Facts zustande. Ja? Zum Beispiel, Chuck Norris hat bis unendlich gezählt, zweimal. Chuck Norris kennt die letzte Zahl von Pi. Wenn Chuck Norris Liegestütze macht, macht er keine Liegestütze, sondern drückt die Erde von sich weg. Andere schlafen im Superman-Schlafanzug, Superman schläft im Chuck Norris-Schlafanzug. Wenn Chuck Norris ins Wasser geht, wird er nicht nass, das Wasser wird Chuck Norris. Oder Chuck Norris hat eine Party geschmissen, 200 Meter weit. Also, ich glaube, das Prinzip ist bekannt. Und ich habe jetzt gepostet, als an dem Tag, als Chuck Norris starb, habe ich gepostet, Chuck Norris ist gestern gestorben, aber heute geht es ihm schon wieder besser. Andere posteten dann, Chuck Norris ist seit 4 Jahren tot, der Tod hat sich bloß noch nicht getraut, es ihm zu sagen.
Genau, ja. Da lagen ja einige in der, das ist sowas, wo man als Satiriker auch quasi was vorbereiten kann. Ich zum Beispiel, wenn ich Karikaturist oder Cartoonist wäre, dann würde ich mich auf Didi Hallerfordens Tod vorbereiten.
Ja.
Also Hirntod, brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden,
alles
haben
gut.
wir schon hinter uns, aber dann würde ich eine Karikatur, bitte sozusagen Tilman Lucke eben als Copyright angeben, wenn ich das jetzt hier öffentlich sage, er an der Himmelspforte, und was wird er sagen, wenn er da anklopft?
Palim, palim.
Genau.
Und Tilman, ich schwöre dir, zu 100%
ja, ist jetzt
wird
eine Idee,
das kommen.
Ist eine Idee, wo vielleicht auch andere drauf kommen können.
Und auf der anderen Seite steht Petrus, und was hat der in der Hand?
Ja, eine Flasche Pommes frites natürlich.
So, okay. Da haken wir das Thema ab. Dann kommen wir jetzt
übrigens,
zum Schluss.
Mathematiker sind, wenn du nach deiner Definition auch Chuck Norris, denn man kann ja tatsächlich zweimal bis unendlich zählen. Beziehungsweise die Mächtigkeit von unendlich, also sozusagen, wenn man einmal zählen kann, kann man auch zweimal zählen. So rum. Man kann es nicht, ja.
Genau.
Aber zweimal ist keine Steigerung, weil die Mächtigkeit von zweimal unendlich ist genauso wie einmal unendlich. Während wenn man jetzt sagt, unendlich hoch unendlich, dann ist das wieder was anderes. Oder unendlich mal unendlich. Das geht nicht. Wenn ihr da Näheres darüber Bescheid wissen wollt, dann googelt mal bitte Hilberts Hotel. Das ist die sozusagen die einfache, verständliche Erklärung, warum man tatsächlich zweimal unendlich auch zumindest von abzählen kann. Man zählt immer sozusagen die 1 des ersten unendlich, dann zählt man die 1 des zweiten unendlich, dann die 2, also man zählt quasi abwechselt, so reißverschlusshaft. Aber da bin ich jetzt also als Mathematiker auch mal am Ende mit meinem Latein.
Das ist richtig. Hast du Mathe-Abi gemacht?
Ja.
Ah, okay. Wie viel?
15.
Aber fick dich.
Nein, tatsächlich bei uns hat man sich erzählt, unser Abitur wird entweder extrem schwer oder extrem leicht. Warum? Weil wir damals an der Schwelle waren zur Oberstufenreform. Nach uns kamen die dann keine Leistungskurse mehr hatten, sondern nur noch Kernkompetenzfächer und Neigungsfächer. Und dann hieß es, entweder muss jetzt bewiesen werden, dass das neue System so toll ist und die Noten besser werden, indem unsere erstmal schlechter sind.
Ja.
Oder es wird so, dass man möglichst wenige sitzen bleiben lassen will in diesem einen Jahr, weil die Oberstufe dauert ja 2 Jahre und sozusagen dass sich da reinzufuchsen, möglichst wenigen aufgebürdet werden sollte. Und das war tatsächlich die zweite Lösung. Also unser schriftliches Abitur, was damals schon Zentralabitur war, das war ja selten, heute hat es jeder, das war besonders leicht, muss ich sagen. Also das Mathe-Abitur, da habe ich mich wirklich gewundert, als ich da vor dem Zettel saß und dachte, ist das alles? Ja.
Also ich habe mein Mathe-Abi, ich glaube auch, ja, 14 habe ich geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich falsch gemacht habe, aber so viel jetzt zum Flexen. Was für geile Mathematiker wir sind. Fehle übrigens Mathematik.
Nee, Mathematik war in Baden-Württemberg immer schon, also weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es das einzige Fach, in dem alle eine Abiturklausur schreiben mussten, ob das jetzt Leistungs- oder Grundkurs war. Aber wenn es Grundkurs war, musste man auch eine Klausur schreiben. Während Deutsch war damals so, das haben zwar alle geschrieben, diese 6-stündige oder wie lange das gedauert, es war unfassbar lang. Und wer aber eine Fremdsprache hatte, der konnte Deutsch einfach als normale Klausur haben. Aber Mathe hatte die Besonderheit, dass das für alle eine Abiturklausur war. Und bei uns in der Schule gab es eine tolle Tradition, ich hoffe, die gibt es noch. Da haben nämlich am Tag des Mathe-Abiturs die Zwölfer den 13ern ein zweites Frühstück hingestellt. Also wenn man da rauskam aus dem Raum, dann stand ein riesiges Buffet mit ganz liebevollen, ich bin dann früher rausgegangen und habe das quasi im Alleingang.
Ja. Genau, weil ich könnte sagen, du warst ja dann, wie lange dauert, auch 6 Stunden das Mathe-Abi?
Das war kürzer, glaube ich.
Na, Deutsch, bei uns dauert jede Abitur.
Das längste.
Bei uns dauert jede Abiturklausur 6 Stunden. Aber ich wollte gerade sagen, du bist wahrscheinlich nach 2 Stunden raus.
Ja, ich hatte irgendwie, da hatte ich schon Lust, dass ich das niemand anderem gönne.
So, und du hast es natürlich auch geschafft.
Genau.
Tillmann, Buffet, Fräse, Lucke. So, um jetzt kommen wir mal noch zum fröhlichen Thema. Reden wir mal nicht lange drüber, wir müssen aber drüber reden. Und zwar das Thema sexualisierte Gewalt im Internet. Es gab ja jetzt so einen Fall, also die ehemalige MTV-Moderatorin und jetzt Schauspielerin, also man ist ja alles heutzutage, Entertainerin, sagen wir
man
mal.
Man ist alles.
Ja,
wer wüsste das besser als wir beide?
Genau. Colleen Fernandez, eigentlich Colleen Ullmann Fernandez, seit letztem Jahr aber nicht mehr Colleen Ullmann Fernandez. Die war ja mit Christian Ullmann verheiratet, auch Schauspieler, also komischer Schauspieler, einer der komischsten Menschen, die wir in Deutschland haben. Also ich habe Jerks nie geguckt, weil ich dieses Fremdschämen nicht ertrage. Mhm. Ich habe auch Stromberg zum Beispiel nie gesehen, ich ertrage das einfach nicht. Pastewka ging gerade so, also Pastewka konnte ich mir gerade so angucken, das war gerade so an der Grenze des Ertragbaren und da konnte ich auch manche Folgen nicht gucken.
Ja. Ja?
Aber Jerks konnte ich nie sehen. Ich habe aber sozusagen Dr. Psycho und auch die Filme von Ullmann, auch den Weimar-Tatort haben wir ja in unserer Tatort-Folge schon drüber gesprochen, habe ich über alles geliebt. Und jetzt hat Colleen Ullmann Fernandez, es ist ja das Geile, wenn darüber berichtet wird, steht immer, die Unschuldsvermutung gilt für Christian Ullmann. Die Unschuldsvermutung gilt für Christian Ullmann. Was ich übrigens in Ordnung finde, aus rechtsstaatlichen Gründen. Aber sie hat halt gesagt, also Christian Ullmann soll, auch hier im Podcast gilt die Unschuldsvermutung.
Naja, das ist ja auch wieder so, also die Unschuldsvermutung gilt erstmal rechtlich und es gibt natürlich eine Verdachtsberichterstattung, die erlaubt ist unter bestimmten Voraussetzungen. Man darf nicht alles Mögliche behaupten, sagen, ist ja ein Verdacht, sondern der Verdacht muss erhärtet sein. Aber Unschuldsvermutung ist absolut, ist so ein Bullshit-Wort, weil es halt...
Das sagt aber jeder nur, um sich rechtlich...
Du könntest ja zum Richter sagen, Herr Richter, Sie müssen mich aber für unschuldig halten. Ja, so ist es ja aber nicht. Der Richter muss das ja rausfinden oder die Richter und Schöffen.
Genau.
Also deswegen Unschuldsvermutung okay, aber... Ja.
Egal, auf jeden Fall, wenn es... Also, es hat jemand, vermutlich Christian Ullmann, weil er es ihr wohl laut ihren Aussagen gestanden hat, Fake-Profile im Internet von ihr erstellt und hat sogar Chats mit Männern, mit anderen Männern gehabt, sodass sie das Gefühl hatten, sie haben jetzt gerade Virtual sexuell Kram mit Colleen so. Und das ist im Prinzip eine klassische Form der virtuellen Vergewaltigung. Und worüber wir jetzt diskutieren, gar nicht darüber, ob Christian Ullmann schuldig ist oder nicht, keine Ahnung, wenn es stimmt, und das sieht ja leider Gottes danach aus, dann tut mir das sehr leid, weil das wirklich so, darum never meet your heroes. Benennt keine Straßen nach Prominenten. Jeder hat Dreck am Stecken. Punkt. Muss ich an der Stelle immer wieder sagen.
Ich wollte gerade am Ende der Folge ein Meet and Greet mit uns beiden verlosen. Das fällt jetzt aber flach.
Lasst es. Ja. Tillmann ist unsympathisch, ich habe Körpergeruch. Also, oder umgekehrt, könnt ihr euch aussuchen. Es geht jetzt um die Debatte, weil ich habe jetzt, muss ich mal kurz auf die letzte H2SO-Folge zurückgreifen, weil Heiko wollte darüber gar nicht reden, aber er sagt, ich wusste gar nicht, dass das in Deutschland erlaubt ist. Es ist nicht erlaubt. Es ist nur nicht verboten. Es bestand nämlich bisher offensichtlich, und wir wissen ja alle, das Internet ist für uns alle Neuland, ja, bisher bestand offensichtlich nicht die Notwendigkeit, ein Gesetz zu formulieren, in dem so etwas verboten ist, weil es so etwas bis jetzt wohl offensichtlich noch nicht gab.
Naja, also es gibt, als Jurist, wenn man sozusagen eine Klage einreicht, muss man sich halt immer überlegen, was, wenn es etwas noch nicht gibt, für was gibt es denn, was man trotzdem, was darunter fallen könnte.
Genau.
Was natürlich nicht erlaubt ist, ist Identitätsdiebstahl.
Genau.
Also das sich als ja jemand ausgeben, genau, der man nicht ist, um was sozusagen einen Vorteil für sich zu erreichen, das ist verboten. Und klar, also diese digitalisierte Gewalt ist natürlich im deutschen Recht noch so ein bisschen unterentwickelt. Das ist ja schon immer bekannt gewesen, dass man oder überhaupt, dass man dem Internet hinterherrennt als Recht und das eben... Dann auch beim Recht setzen muss man schon, oder beim Strafrecht muss man natürlich schon aufpassen, wem schadet man. Es gibt ja zum Beispiel auch, gab den Fall, dass man, was weiß ich, also dass man sozusagen Kinderpornografie immer hundertprozentig bestraft. Selbst wenn jemand Daten sichert, um sie dann der Polizei zu geben. Ja? Also man hat dann quasi so Bilder selber. Und das ist auch, war auch strafbar. Und da hat man das aber wieder zurückgedreht, weil man gesagt hat, man will ja nicht die, die eigentlich alles richtig machen wollen, dafür bestrafen. Weil die würden es ja dann, man darf mal einmal mit sozusagen mit dieser einer Schattenseite des Rechts oder mit dieser Anti-Belohnung konfrontiert wird, dann wird man es beim nächsten Mal nicht mehr machen. Also man muss immer aufpassen, was sind Fehlanreize, auch beim Strafrecht. Und dann ist es aus dem Grund halt sehr langwierig, so ein Recht zu setzen. Aber es ist natürlich wichtig, dass solche Fälle auch mit dazu beitragen, Recht auszugestalten für die Zukunft natürlich. Das muss man immer dazu sagen, Recht kann ja nicht für die Vergangenheit gesetzt werden.
Ja, und jetzt hat Olli Kalkofe, jetzt haben verschiedenste feministische Akteurinnen haben dazu aufgerufen, dass vor allem sich Männer zu dem Thema äußern wollen. Also die Grundannahme ist ja, wie gesagt, es hat jetzt nichts mehr mit Christian Ulmen zu tun. Christian Ulmen ist ja, wenn dann nicht der Einzige, der sowas macht. Und Christian Ulmen ist ja auch nur ein Teil des Problems. Er ist ja nicht das Problem. Sondern das Problem ist diese männliche Überlegen, was weiß ich, so keine Ahnung. Es geht darum, es sind nicht alle Männer, aber es sind alles Männer. So, das ist ja der Spruch, der gerade rumgeistert. Ja? Also ich habe noch nie von einer Frau gehört, die sowas macht.
Ja, also das kann man vermuten. Aber
genau. Und jetzt geht es halt darum, und Olli Kalkofe zum Beispiel hat jetzt in seinem Profil auf Twitter oder auf Facebook, glaube ich, also glaube beides, hat der sich ziemlich explizit geäußert, zwar auch Christian Ulmen gilt die Unschuldsvermutung, aber wenn das bla 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 bla, und veröffentliche es jetzt fast täglich immer so seitenweise mit Hasskommentaren. Also gerade auf X und auf Facebook. Ich folge ihm auf Instagram, so die Kommentare halten sich wirklich in Grenzen. Also ich muss sagen, das angenehmste soziale Netzwerk ist im Moment tatsächlich noch Instagram. Da scheinen irgendwie die etwas Intelligenteren unterwegs zu sein. Habe ich das Gefühl, keine Ahnung.
Oder die Netteren, weiß nicht.
Vielleicht die Netteren, ja. Intelligenter weiß ich nicht. Aber was da drunter steht, Alter, das ist unglaublich. Was hältst du von Monika Gruber?
Ich glaube, das sollte klar sein. Also das ist so ein bisschen, wenn die den Mund aufmacht, steht sofort das Gegenteil.
So, Monika Gruber hat jetzt auf Twitter, hat die gepostet, hat zwei Profile, zwei Fake-Profile von sich, also die gibt es wohl wirklich, ich weiß nicht, ob sie die selber, aber die gibt es wohl wirklich, und hat drunter geschrieben, Achtung, diese beiden Profile sind fake, ich fühle mich virtuell vergewaltigt. Und da ist es natürlich, boah, Alter, hat die nicht aufgehört?
Was heißt aufgehört? Die hat ja nichts zu tun den ganzen Tag. Also das ist eigentlich so, hätte sie nicht aufhören sollen, wenn sie so einen Scheiß macht. Aber ja, also das, ich glaube, das gibt es halt immer wieder, und das selbst bei schlimmsten Dingen kommt so eine gewisse Gruppe im Internet auf die Idee, das Gegenteil da reinzuschreiben und sozusagen zu hetzen, zu drohen auch. Ja, Morddrohung ist ja auch an der Tagesordnung.
Furchtbar.
Also ich weiß nicht, dass soziale Netzwerke sind, glaube ich, so konzipiert, dass solche Leute da auch natürlich durchdringen, wegen Skandalisierung und überhaupt, weil sie sich darin auch gefallen, in dieser Minderheitsmeinung, ja, das ist ja, hatten wir vorhin von Reichsbürgern schon gesprochen, also dieses, ich weiß was ihr nicht wisst, das ist doch alles eine ganz große Verschwörung, und da, ich weiß nicht, ob man die jetzt sozusagen noch mehr belohnen muss, indem man das alles veröffentlicht, oder ob man halt, wenn man betroffen ist als Person von so einer Hetze, einfach Strafanzeige stellt. Das ist natürlich auch alles etwas unterentwickelt, diese Rechtsetzung, weil vieles, was da gepostet wird, ist ja offensichtlich nicht strafbar.
Noch nicht. Und das finde ich ja jetzt auch dann wieder gut, dass es muss immer irgendwann passieren. Ja, natürlich muss immer erst was passieren. Warum sollte man das denn sonst? Also ich meine, ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, wo der erste Mord geschehen ist, war Mord auch nicht illegal.
Stimmt. Ja, da haben Adam und Eva und Kain und Abel einfach gedacht, ach cool, wir brauchen ja hier keine Gesetze, weil wir uns ja alle so toll finden.
Genau.
Und dann hat Kain gesagt, gut, das nutze ich doch mal aus.
Guck mal, ich guck doch mal, wie die Hacke im Kopf meines Bruders so aussieht.
Ja, vielleicht ist das so ein klassischer Kinderunfall, wo man einfach so eine Hacke im Kopf in der Hand hat.
Du bist doch bibelfest, wie alt waren die denn zu dem Zeitpunkt?
Ja, also das stellen wir mal als Frage an unsere Hörerinnen und Hörer.
Genau. Ja, gut.
Ja, also aber auf der anderen Seite, also es ist ja immer so, diese extremen tauchen ja meistens auf beiden Seiten auf. Also es gibt natürlich das sinnvolle Anliegen, digitale sexualisierte Gewalt irgendwie zu brandmarken und zu bekämpfen. Da war jetzt am Sonntag auch eine Demo in Berlin, mehrere tausend Leute, super Sache. Und dann gibt es aber trotzdem immer irgendwelche Idioten, die da quasi draufkacken. Also was weiß ich, da war im Spiegel stand ein Bericht über diese Demo und dann stand also als Satz dabei in dieser Reportage, die Männer wurden freundlich gefragt, ob sie die erste Reihe bitte für Flinta-Personen freigeben könnten. Also eine Demo ist nicht einfach eine freie Meinungsäußerung von allen, jeder darf da irgendwie rumstehen, wo er gerade will, sondern die Männer haben gefälligst da gar nicht sichtbar zu sein, weil sie schlechte Menschen sind. Und mir ist klar, dass das wahrscheinlich, da gibt es dann bei so einer Demo gibt es ja immer so 10 Organisatorinnen, die dann irgendwie alle mal was sagen. Und es ist ja, auf jeder Demo ist immer die Gefahr, dass irgendjemand Geisteskrankes auch ans Mikrofon geht und so einen Scheiß erzählt. Also das schadet dem Anliegen und das macht alles, also für die Gegenseite umso leichter, das zu kritisieren, wenn da solche Geisteskranken rumlaufen, die einfach sagen, hier haben diese Demo, was weiß ich, da viele von den Frauen, die da demonstriert haben, wissen wahrscheinlich nicht mal, was Flinta-Personen sind. Und ehrlich gesagt, das muss man auch nicht wissen, genau. Weil es ist ja so eine Menschengruppe, die man irgendwie als sehr positiv definiert. Das lässt halt durchblicken, dass dieser Person, die das gesagt hat, Frauen scheißegal sind. Da geht es nur um Flinta-Personen. Aber wenn man mit denen demonstriert, dann kann man der Telefon Zelle mieten für die Demo. Also das ist das ist sogar gegen die Frauen gerichtet, so ein dummes Geschwätz.
Na, vor allem wurde ja auch immer wieder gesagt, die Männer sollen sich mal äußern, weil die Frauen, das stimmt, die
und
Frauen
wenn sie es tun, machen sie es nicht richtig. Also man kann es nur falsch machen. Und klar, wie gesagt, es ist eine Einzelmeinung, aber du kannst auf jeder Demo kannst du sicher sein, dass mindestens auf dem Podium mindestens ein Arschloch steht, der das Gegenteil von dem bewirkt, was man auf einer eigentlich gut gemeinten Demo, ich war ja vor 2 Jahren auf diesen Demos gegen die AfD, was da alles auch das meiste war sinnvoll, aber was da auch teilweise von Scheiß erzählt wird. Und ja, auf Klimademos, wenn plötzlich alle Hamas-Fans geworden sind, ja, dann muss man sich nicht wundern, dass die Klimabewegung davon Schaden nimmt. Das ist doch klar.
Genau. Flinta, ich habe jetzt gerade mal, ich habe das mal gehört, aber jetzt habe ich gerade gegoogelt, was es ist. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, wie bei den Dinos das Baby mit einer Pfanne und nicht die Mama brüllt, sondern nicht der Mann. Also alles, also hier steht im Prinzip alles, was nicht als heterosexueller Cis-Mann identifiziert wird, ist Flinta.
Ja, klar, und das kann halt jeder auch selber. Und dieses, ich bin ja was Besonderes, ja, das gehört, das ist ja auch Teil von vielen aus dieser Clique, die sagen ja, ich bin ja so besonders, ich kann mich gar nicht einordnen. Und alle anderen werden natürlich eingeordnet. Und immer, ja, die Cis-Männer, die werden sowieso, das sind so die Schlechtesten. Und wenn ich Flinta bin, bin ich aber automatisch ganz oben. Naja, also da müssen wir. Das ist jetzt das falsche Thema, sozusagen das falsche Ursprungsthema, um darüber zu reden. Also, ich habe nur gesagt, also sozusagen diese Ausfälle und ehrlich gesagt, wenn man jetzt sagt, der Mann ist grundsätzlich der Feind, es gibt nur schlechte Männer, selbst wenn das so wäre, was wäre denn davon gewonnen? Also das ist nicht so und es ist auch eine, sozusagen, es hilft der Sache am allerwenigsten, aber diese ganzen Stimmen kommen ja auch zum Vorschein jetzt. Wo man denkt, die wünschen sich ja fast schon, dass was Schlimmes passiert, damit sie wieder ihren Männerhass rausposaunen können.
Ja, aber sollen sie doch machen. Also Hass doch schön vor euch.
Ja, das ist ja immer, sagen ja manche, das ist ja der Vorteil vom Internet, da kann man vor sich hin hassen und macht das nicht in Wirklichkeit, weil das sind ja oft, also auch Leute, die also sich unter und nicht unter Klarnamen dann hassend äußern, das sind ja oft die nettesten Nachbarn, so, oh ja, hallo, guten Morgen, und im Internet hassen sie, also jetzt übertrieben gesprochen, das heißt, es ist vielleicht sogar eine Ventilfunktion, natürlich ist muss man überschauen, was, und wenn es strafbar ist, ist es strafbar, aber sozusagen sich auszutoben. Und da sind wir wieder bei Christian Ulmen. Der hat sich ja jahrelang genauso ausgetobt, wie er ja wohl ist, nämlich als sexuell irgendwie sehr schwieriger Typ, der ja viel, also wenn man diese ganzen Sachen jetzt sehen würde von früher, dann würde man die mit anderen Augen sehen. Und ehrlich gesagt, mir ist dann lieber, jemand ist so, wobei es ist natürlich, ja, es ist ja auch Handwerk, diese humorvollen, auch dieses wie du gesagt hast, diese Fremdschämen-Comedy, das ist ja ein richtiges Genre.
Genau.
Und sie ist ja deswegen auch so beliebt, weil es auch oft sehr gut gemacht ist.
Ja.
Also
auf jeden Fall.
Veep zum Beispiel war ja wirklich eine Serie des Fremdschämens, weil alles durfte sein. Da gab es auch keine Zensur. Die Figuren haben alles gesagt. Und sozusagen, welche Figur darf was sagen, das ist immer auch natürlich eine Entscheidung von Autoren. Aber es gibt Figuren, die alles dürfen. Und da sind wir jetzt bei dem Thema, hat der Christian Ulmen einfach das Problem schon immer gehabt und
ja.
hat es einfach so quasi ausgelebt, ohne dass es andere gemerkt haben. Das ist halt auch die Ironiefalle oder sozusagen der Ironietrick. Man kann alles sagen, solange man es ironisch sagt, ist ja alles. Und in jeder Ironie ist ja ein Tröpfchen Wahrheit, ein Fünkchen, ein Körnchen Wahrheit.
Du, mein Bruder, wie gesagt, der haut ja eine Nazi-Parole nach der anderen auf der Bühne raus, aber im sächsischen Dialekt als Wutbürger und sagt immer, ist eine Rolle. Und ja. Da ist Stimmung, wenn wir das
da
machen.
Da musst du mal heimlich hinter dem in der Wahlkabine auf den Wahlzettel gucken, würde ich mal vermuten.
Ja, ich hab ja auch die Befürchtung, dass er grün wählt. So, so viel dazu. Wie gesagt, das ist eigentlich ein schwieriges Thema und wie gesagt, Männer, äußert euch dazu im positiven Sinne oder ändert was. Oder wenn ihr nicht betroffen seid, dann umso besser, dann seid ihr toll.
Ja.
So. Was haben wir noch, Timmann?
Was haben wir noch? Ich weiß nicht, ob wir in dieser Folge noch ein weiteres Thema aufmachen, was so ein bisschen, naja, was eben kein Humorthema im eigentlichen Sinn ist. Nicht-invasive Pränataltests. Das war ja letzte Woche Thema im Bundestag.
Ja, da können wir, also nur um das ganz kurz zu erklären. Wir haben im Prinzip, also jede Form von Messung, daher rührt übrigens die Heisenbergsche Unschärferelation, jede Form von Messung beeinflusst das Ergebnis. Ganz blöd, wenn ich einen Topf mit Wasser habe und das Thermometer reinhalte, um zu wissen, wie kalt oder warm das ist, tauschen sich die beiden Temperaturen aus, sprich das Wasser wird entweder kälter oder wärmer, je nachdem, was das Thermometer selber für eine Temperatur hat. Das ist der sogenannte Wärmeaustausch. So, das passiert einfach. Mhm. Und so ähnlich ist es bei der Pränataldiagnostik auch. Das heißt, du kannst ja gucken, kannst vorher feststellen mit dem Ultraschall, welches Geschlecht ist das Baby überhaupt da? Sind es 1 und 2 Ultraschall? Das ist sehr wenig invasiv, weil da bloß Ultraschallstrahlen in den Körper gehen. Das ist sehr wenig invasiv. Du kannst aber so eine Pränataldiagnostik machen, eine sogenannte Fruchtwasserpunktion. Das heißt, du nimmst so eine ganz lange Nadel, stichst das in den Mutterbauch rein so und saugst ein bisschen vom Fruchtwasser ab. Das klingt jetzt auch erstmal nicht schlimmer, das ist schon wesentlich invasiver. Das Problem ist, du kannst das Baby dabei verletzen. Das geht, also die Gefahr besteht halt. Deswegen wir haben es, glaube ich, nicht machen lassen.
Genau, nicht invasiv, das ist einfach, also es ist auch invasiv, es ist halt eine Blutabnahme, aber eben nicht gefährlich für die Schwangerschaft und daher kommt das. Und es ist jetzt im Bundestag debattiert worden, in erster Lesung oder überhaupt, was will man denn machen, denn es gibt ja diese Methode, also die Medizin verbessert sich ja immer stetig, das muss man ja auch, kann man ja auch gut finden und jetzt geht es darum, dass man eben per Bluttest seit einigen Jahren rausfinden kann und nicht per Fruchtwasser, ob eine Trisomie auftritt, also es geht vor allem um Trisomie 21, es gibt aber auch noch Trisomie 13 und 18, da fragst du mich jetzt bitte nicht, was da der Unterschied ist.
Genau.
Aber Nachteil allerdings ist, dass die falsch positiven Ergebnisse mehr sind als bei Fruchtwasser. Das heißt, dann gibt es wiederum viele, bei denen der Test positiv ist, die dann zur Fruchtwasseruntersuchung greifen und so weiter. Also es gibt bestimmte quasi Automatismen. Also man hat eigentlich gedacht, die Zahl der Fruchtwasseruntersuchungen zu reduzieren, weil sie eben, wie du sagst, gefährlicher sind. Ist aber nicht der Fall, weil sie sind vermehrt worden. Das ist der eine Auswirkung. Die andere, die stärkere Auswirkung ist, dass natürlich die Zahl der Abtreibungen bei Trisomie 21 stark gestiegen ist. In den Klar. letzten Jahrzehnten sowieso und dann je leichter etwas zu erkennen ist, desto mehr. Und da gibt es jetzt eben von Seiten einiger Leute die Sorge, dass es irgendwann gar keine Menschen mehr gibt, die geboren werden mit Trisomie 21, weil eben alles schon vorher bekämpft wird. Oder sozusagen, ja, es gibt ja immer Ausnahmen, aber sozusagen die Zahl, dass die weiter sinkt und dass dadurch Trisomie 21 in der Gesellschaft an den Rand gedrängt wird. So, das ist jetzt mein Versuch, das irgendwie so neutral wie möglich zu umschreiben. Weiß nicht, was sagst du dazu? Was kann man da jetzt machen? Also die Forschung schreitet ja voran. Und man kann natürlich sagen, das wollen wir alles nicht. Das wird hier verboten. Was wird dann passieren? Da gibt es schöne Nachbarländer, da reist man vielleicht in irgendein Land, wo es erlaubt ist.
Genau.
Und das ist bei allen medizinethischen Themen der letzten Jahrzehnte immer so passiert. Das Allerschlechteste, was Deutschland, dem Forschungsstandort Deutschland passiert ist, ist Anfang der 2000er gewesen, das Forschungsverbot an embryonalen Stammzellen. Weil genau. Deutschland raus ist. Ja, die deutschen Forscher wandern ab, die das vorher gemacht hätten oder gern gemacht hätten, sind jetzt in Großbritannien, USA, Israel, was weiß ich, irgendwo, wo man es darf und wo man damit auch weitere Erfolge zugunsten der Menschheit erzielt. Ja,
Medizinforschung. Ja, also wie gesagt, wir sind hier ein Humor-Podcast, das heißt, das Thema ist vielleicht wirklich ein bisschen giftig. Ich sage dazu nur eins, wir haben uns damals bewusst dagegen entschieden, weil man sagt, wenn das Kind Down-Syndrom hat, dann hat es halt Down-Syndrom, Punkt, dann ist es halt so. Wir wollen es aber nicht vorher wissen, weil du dann wirklich überlegst, treibe ich ab oder treibe ich nicht ab. Da aber beide Kinder Wunschkinder waren, wollten wir quasi, verstehst du, was ich meine?
Und, ja, und das ist ja eben die Freiheit von jedem Paar und vor allem von jeder Frau. Und dann zu sagen, ja, was darf man jetzt nicht mehr? Darf man es nicht mehr wissen oder darf man es nicht mehr testen oder was darf man nicht mehr testen? Also das wird immer in die Irre führen, weil es wird woanders gemacht. Es ist aufwendiger für alle Beteiligten und es ist vielleicht auch gefährlicher, weil man eben oder zumindest die Person, die Frau als mit einer Schwangerschaft hat man ja vielleicht sowieso ein bisschen mehr Stress als sonst und dann wird einem noch vorgehalten, dass man eigentlich kriminell ist und das ist ja das Ding, das immer schon Schwangerschaften oder betraf, Schwangerschaftsabbrüche zum Beispiel, ja, du bist kriminell und jetzt finden wir dich noch scheiße und dann hier probier viel Spaß in Holland beim Abtreiben und so weiter, also dieses, dass man die Menschen damit allein lässt mit ihren Sorgen. Wenn man ihnen irgendwas verbietet, was sie eigentlich gern machen würden, aus Gründen, die man, wo man eigentlich auch das Recht haben sollte, sich selber dafür zu entscheiden, dann wird das immer dazu führen, dass das Ziel nicht erreicht wird. Also es wird nie wieder, weil die Möglichkeiten inzwischen so sind, es wird nie wieder so sein, dass sozusagen Trisomie 21 plötzlich kein Abtreibungsgrund mehr ist. Das muss einem nicht gefallen, aber mich hat halt gestört in der Debatte, dass plötzlich sozusagen sich so eine Allianz auftut zwischen denen, die da die ehrliche Sorge haben, also was weiß ich, Lebenshilfe, Ulla Schmidt, die frühere Gesundheitsministerin, ist Vorsitzende der Lebenshilfe, und denen, die nur vordergründig behaupten, oh, uns geht es jetzt um die Kinder, die sind wichtig und so weiter. Und das sind aber einfach die Leute, die schon immer was gegen Abtreibung hatten. Ja, genau. Auf welcher Seite werden die jetzt wohl in dieser Debatte stehen?
Und das ist ja, glaube ich, das
ganz sind halt diese Problem. Arschlöcher, die sich da draufsetzen und sagen, ja, die Frau soll sowieso gar nichts entscheiden.
Genau.
Und ich finde tatsächlich, da muss man auch, und die Debatte, ich habe mir die auch angeguckt und die war auch ziemlich gesittet. Also die war eigentlich sogar von AfD-Seite gab es da jetzt, also gut, Björn Höcke hat halt kein Rederecht im Bundestag, sonst wäre da auch ein anderer Tonfall gewesen, aber die AfDler, die sich zu Wort gemeldet haben, haben wirklich sehr empathievoll über Behinderte oder über das Dilemma geredet. Aber klar war, dass sie natürlich auf alle ein und derselben Meinung waren. Mhm. Und zwar gegen Frauenrechte. Und da muss man dann wirklich sagen, will man sich, die Mehrheit wird am Ende so zustande kommen, dass man irgendwas machen wird, um diese Tests zumindest zu erschweren. Da gibt es dann wahrscheinlich Beratungspflicht oder was auch immer. Aber man hilft in dem Moment nicht denen, die eine konkrete Angst haben, weil man denen halt vorgaukelt, ihr macht hier was Schlimmes. Und das muss man einer Frau wenn sie über eine Abtreibung nachdenkt, gar nicht sagen. Das weiß die von selber oder das hat einen sozusagen, das macht man nicht so mal nebenher.
Auf jeden Fall bin ich nach wie vor der Meinung, dass über diese ganze Geschichte, ob das gesetzlich und so weiter, sollten Männer zumindest, wie bei der Demo, in die zweite Reihe.
Ja, das auf jeden Fall, aber...
Also das Männer sollten nicht, das ist mir es ja sollten beim, nicht Fraktionen, die nur aus Männern bestehen, das Recht haben, darüber zu entscheiden.
Ja, aber das ist mir jetzt schon vor ungefähr einem Jahr, als es im Bundestag irgendwie auch schon darum ging, um den Paragraphen 218 abzuschaffen, dass da diejenigen, die am aggressivsten gegen Abtreibung sind, das sind oft auf der konservativen Seite die Frauen. Also Elisabeth Winkelmeier-Becker. Also wenn ich die sehe, dann will ich einfach, also da explodiere ich, weil die so einen Selbsthass auf Frauen, beziehungsweise es ist ja nicht Selbsthass, sondern es ist eine Art, ja wahrscheinlich, ich bin, was weiß ich, so und so vielfache Mutter und ich bin ja ein besserer Mensch als die bösen kinderlosen Frauen und so weiter. Das ist natürlich eine reine Status, ja. Und die zehnfache Mutter ist natürlich mehr wert als die fünffache Mutter, so doppelt so viel. Und diese Art von Herabschauen auf andere Lebensweisen, auf andere Ansichten, das widert mich einfach an. Und das trifft man leider in dieser Debatte auch. Und das davon haben diese ganzen behinderten Menschen, die dann geboren werden oder auch nicht, davon haben die gar nichts.
Ja, aber da sind wir ja wieder am Anfang des Themas oder unseres Podcasts, dass dieses Land halt nicht nur aus Demokraten besteht.
Nee, sondern auch aus Leuten, die sagen, es muss doch jeder unbedingt ein Kind wollen. Und es muss auch jeder, ja, natürlich kann ein Kind sozusagen behindert sein und in dem Moment, wo es auf die Welt kommt.
Boah, es hat eine hässliche Potte.
Ach, Sebastian, was machst du jetzt wieder? Du googelst immer das, was ich sage, und dann kommt manchmal. Die ist, also ehrlich gesagt, das sollte man nicht kritisieren, aber.
Natürlich naja. Nicht. Hallo, also Humor, Podcast, was, Ironie, was, Sarkasmus.
Was wollte ich jetzt sagen?
Ach, die ist mit Jürgen Becker zusammen, ja? Entschuldigung.
So, ich glaube, wir lassen das. Du bist ja sowieso schon wieder ein bisschen abgelenkt. Also, ja, das geht jetzt seinen Gang und man würde sich wünschen, dass das auch so ein bisschen, wie gesagt, egal, was man jetzt davon hält, aber diesen Stand der Wissenschaft, den kann man nicht mehr zurückdrehen. Du kannst nicht sagen, so, jetzt verbrennen wir mal alle in den medizinischen Hochschulen alle Erkenntnisse der letzten 20 Jahre zum Thema Früherkennung. Ja, ich weiß nicht, ob das war ja früher auch so eine Regelung. Man durfte zwar Pränataldiagnostik durfte man machen, aber Präimplantationsdiagnostik nicht. Das genau. heißt, du darfst eine Eizelle einsetzen, du darfst aber diese Eizelle vor dem Einsetzen nicht testen, ob sie Trisomie hat oder nicht.
Genau.
Sozusagen einsetzen und dann einfach mal viel Spaß, also sozusagen die dümmstmögliche Kombination von beiden. Das eine erlauben, das andere verbieten. Solche Leute müssen einfach in eine Zeitmaschine und zurück, wo es alles nicht gab, wo die Leute genau. auch noch massenhaft an der Grippe und an Pocken gestorben sind. Ja, viel Spaß. Also ein bisschen eine Wertschätzung für den wissenschaftlichen Fortschritt kann man ruhig auch haben.
Finde ich auch gut.
So, lieber Sebastian, ich habe jetzt hier noch...
Du bestimmt noch einen Rausschmeißer.
Genau, zum Thema Wissenschaft gab es diese Woche was ganz Tolles. Da ist nämlich Antimaterie in einem Transportauto transportiert worden. Und das ist total interessant. Sachen transportieren, die es nicht gibt. Ich kenne das nur umgekehrt. Sachen, die es gibt, die aber nicht transportiert werden, nennen genau. sich Deutsche Bahn.
Genau. Oder halt DPD. Aber egal.
Und ich weiß nicht genau, wie es funktioniert hat, aber ich stelle mir das so vor. Wenn
jetzt Was ist denn genau passiert?
Na, im CERN in Genf, die wollen gern Antimaterie nach Düsseldorf bringen. Also, oder wie man in Düsseldorf sagt, Agnes Strack-Zimmermann. Aber die wollen... Das ist ein bisschen alle Themen miteinander verbunden.
Ja, aber warum nicht?
Nein, also man will Antimaterie transportieren. Man hat es irgendwie, man muss die ja fixieren. Es ist genau. wirklich schwer.
Es geht nur über Magnetfelder. Ansonsten ja, hast du ja keine Chance. Jetzt
tatsächlich, die haben einen riesen Aufbau da in ihren LKW gepackt und,
ach, krass.
Und haben die da transportiert. Ich
ich wusste gar nicht, dass wir Antimaterie stabil halten können. Also jetzt muss um das mal ganz kurz zu erklären.
Ja, stell mal vor, was steht da auf dem Paket drauf? Nicht stürzen? Oder genau. Oben? Wo ist da oben? Gell? Also
genau.
Also und man was muss ist, wenn es beim Nachbarn abgegeben wird?
Oh, ganz schwierig. Ich muss vielleicht ganz kurz erklären, Antimaterie für die 2, 3 Nicht-Physiker, die uns hier zuhören. Antimaterie ist sozusagen das Gegenteil von, also ganz blöd, Proton ist positiv geladen, Elektron ist negativ geladen. So, bei Antimaterie ist es genau umgekehrt. So, das heißt, wenn also Materie und Antimaterie aufeinandertreffen, dann löschen die sich gegenseitig aus und entsteht Gammastrahlung und unglaublich viel Energie. Damit wird, und das weiß natürlich jeder, die USS Enterprise angetrieben. Ja? Mhm. Damit ist die USS Enterprise in der Lage, so viel Energie zu erzeugen, dass sie eine Warpblase erzeugen kann, um dann schneller als das Licht zu reisen, was wir natürlich auch alle wissen, die reist nicht schneller als das Licht, sondern die schiebt einfach nur den Raum vor sich zusammen, sodass es so wirkt, als ob sie schneller als das Licht reißt. Und bis jetzt sind wir noch nicht in der Lage, Antimaterie, und dachte ich, also, dass wir Antimaterie herstellen können, unter umständlichsten Bedingungen. Dieser Beschleuniger im CERN ist, was hat der für einen Durchmesser? 5 Kilometer oder so?
Ja.
Also, es ist wirklich, geht unter
also, es ist so ein kreisförmiger Tunnel oder der halt, wo halt Elektronen geschossen werden, die dann abgelenkt werden und so weiter. Also das ist unglaublich teuer. Ja.
Und wir waren einmal am Desi in Hamburg. In Hamburg?
Ja, das ist ja Pillepalle.
Oh, das ist ja wirklich Pillepalle. Aber da ist auch so ein Radialbeschleuniger. Das ist total spannend. Ja. Und jetzt haben die das Ding. Jetzt,
ich stelle mir mal vor,
wie viele Atome Antimaterie haben die transportiert? 6?
Ja, und alles mit so einem energetischen Aufwand. Ehrlich gesagt, vielleicht ist die Straße von Hormuz gar nicht der Grund für die weltweite Energiekrise, sondern weil die am CERN einfach zu viel Steckdosen am Laufen haben.
Das kann durchaus sein. Die werden ja wahrscheinlich einen eigenen Dieselgenerator da haben. Oder ein eigenes Atomkraftwerk, was ich extrem lustig finden würde. Zwar scheiße, aber ich würde es trotzdem irgendwie extrem lustig finden.
Ja.
Gut. Genau. Wenn euch dazu was einfällt.
Ja. Und ansonsten habe ich noch Neuigkeiten aus Berlin. Wir haben also Hauptbahnhof gibt es keine Neuigkeit, wobei da habe ich jetzt sogar Rolltreppen gesehen, die zwar gehen, aber die immer noch abgesperrt sind. Also da ist eine Testphase. Ich meine, diese Technologie ist ja wirklich hochgefährlich.
Genau.
Erst gut 100 Jahre alt, und man darf da nicht einfach Leute drauf, sondern man muss erst mal...
Okay. Es ist ja auch keine Antimaterie.
Genau. Da wird jetzt im Moment Antimaterie nämlich niemand drauf transportiert und
genau.
Manche gehen eben trotzdem. Und es gibt jetzt aber ein Bahnprojekt, also die S15, die S-Bahn-Strecke 15, da geht es wirklich nur um ganz wenige Kilometer zwischen dem Gesundbrunnen und dem Hauptbahnhof. Das heißt, Gesundbrunnen könnte man auch Nordkreuz nennen. Sozusagen, kurz zur Erinnerung, Berlin war früher vom S-Bahn-Netz her auf die Friedrichstraße geeicht. Das war der zentrale Knotenpunkt, ist es immer noch. Da begegnen sich Nord-Süd-S-Bahn und Ost-West-S-Bahn. Und jetzt hat man diesen Hauptbahnhof ja erst seit 20 Jahren und seitdem versucht man eben den an die Nord-Süd-S-Bahn anzubinden. Und das soll jetzt mit dem nördlichen Abschnitt gelingen. Der südliche ist noch nicht in Planung. Insgesamt heißt das Projekt dann S21. Das hat man sich aus Stuttgart, weil es so ein,
ernsthaft?
So, ja, das ist die S21, weil es eben eine Mischung aus der S1 und der S2 ist oder was auch immer.
Oh mein Gott.
Also dieser Name ist wirklich das Geilste. Naja, und wie gesagt, das sollte jetzt übermorgen in Betrieb gehen und jetzt kommt aber von der Bahn kurzfristige Ansage, diese Fahrten können vorerst nicht erfolgen. Und also es gibt, das ist ja schon lange verschoben worden und jetzt wird es ein weiteres Mal verschoben. Eine der Verschiebungen, da stand im Tagesspiegel, stand bereits vor einigen Tagen, hatten mehrere Berliner Medien berichtet, dass sich die Abnahmen, also die Sicherheitsabnahmen und so weiter, aufgrund der längeren Krankheit eines Prüfers verzögert hätten. Stell dir vor, da ist der eine, der macht vielleicht Homeoffice und genau. Hat noch nie irgendwas gemacht und der schwänzt die ganze Zeit. Und es gibt keinen anderen Prüfer, der das kann.
Naja, also, ist ja auch schwer.
Wenn ihr euch bewerben wollt, bitte bewerbt euch als Prüfer, weil da ist wohl eine Stelle frei gerade.
Und dann das auf jeden Fall.
Dann kriegen wir die S-Bahn.
Gut, also,
das soll es gewesen sein und sorry für die Überlänge mal wieder.
Ja, wenn ihr noch Antimaterie zu Hause rumliegen habt, irgendwo, ja, meldet euch bitte beim CERN. Ansonsten schreibt uns eine E-Mail an luke@hengstmanns.de oder kommentiert hier unter dieser Folge auf unserer Homepage luke.hengstmanns.de. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder, wenn uns nichts dazwischen kommt. Bis dann, Tillmann. Tschüss.
Bis dann, Sebastian.